Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Frank, da sind wir.
Ja, jetzt sitzen wir doch wieder hier, ne?
Ja, nach diesem heißen Messeritt gestern. Da muss ich übrigens sagen, was mir an der Messe extrem gefallen hat, ist die Organisation.
Ja, unfassbar, von der Messe. Ne? Ja, unfassbar. Sagen alle übrigens, ja.
Also top organisiert, das merkst du an so Kleinigkeiten, wie du kommst aus der Toilette raus und davor ist so ein Hygieneständer und da ist auch tatsächlich was drin.
Ja.
Ja, das ist das Schlimmste. Weil überall stehen diese Dinge, aber die sind immer alle leer. Werden ja gar nicht mehr befüllt. Nein, mit der Messe Bremen sind nicht befüllt. Man kann danach die Hände desinfizieren. Was ich ganz ernsthaft, man muss jetzt nämlich mal mehr in der Bahn so eine Maske tragen. Alles gut und schön, aber trotzdem, keine Ahnung. Ich finde es sehr angenehm, dass man da sich dann halt doch nochmal die Hände desinfizieren kann und so ein bisschen, finde ich schon gut.
Ja, jetzt muss man auch sagen, wir waren so viel halt unterwegs. Wir haben ja uns einiges vorgenommen und das nützt nichts, wenn man sich das vornimmt. Man trifft natürlich unheimlich viele Menschen. Es waren auch eigentlich ganz, ganz viele Menschen, die wir kennen da, ne? Die
ja,
uns
viele,
angesprochen
das,
haben.
Bei mir ist es und, immer so krass. Ich stehe ja vor der Tür und ich musste einen Moment auf dich warten. Und dann kommen so Leute vorbei, ach, hallo, Herr Seltrecht. Dann gucke ich die an, ich sage, hallo. Und ich, keine Ahnung, wer es war.
Ja.
Ich kann es nicht sagen. Und so bist du, klar, du wirst, wenn du durch die Messe gehst, du kommst manchmal in einer Stunde nicht von einer Halle in die andere, weil dich permanent jemand anspricht. Ne?
Das ist so, ja. Das ist so. Das war wirklich
gehört
klasse.
Dazu.
Also wir haben tolle Erlebnisse gehabt. Wir werden einige davon sicherlich heute erzählen. Insgesamt kann man sagen, dass die Messe auch sehr, sehr gut besucht war. Also,
für einen Freitag war es echt voll.
Das war übrigens der Grund, weshalb ich dann doch ein bisschen später kam. Meine Wohnung ist nicht besonders weit weg vom Messegelände, aber ich bin trotzdem im Auto hingefahren, weil ich eine Tasche mit Equipment und so weiter dabei hatte und habe gedacht, stellt sich halt einfach auf den Parkplatz. Es gibt ja den normalen Parkplatz und es war, glaube ich, ich würde sagen, 9:30. Und die Messe macht um 9 Uhr auf. Um 9:30 konnte man schon gar nicht mehr in die Straße reinfahren, um auf den Parkplatz zu fahren, weil die Polizei die Straße dicht gemacht hat. Also bin ich dann umgedreht, habe mein Auto wieder zu meiner Wohnung gestellt und habe dann ein Taxi gerufen, weil ich gemerkt habe, das wird jetzt hier nichts mit Parkplatz. Wahnsinn. Also das ging schon richtig los.
Nee, war echt voll. Also um Leute zu treffen, ja, die haben natürlich auch alle Bock jetzt nach den Jahren, wo es nicht stattgefunden hat, dass man sich mal wieder trifft bei dem Thema.
Ja, ich hatte. Aha.
Aber das ist auch schön. Ich habe auch viele Leute getroffen.
Ja.
Und
Ich war gestern fertig. Also ich war wirklich fertig, weil irgendwie man stand viel, man ist viel rumgegangen, man redet. Ja, klar, ist ja auch so. Und aber trotzdem, was ich finde, ist, ich habe das anders schon erlebt. Es waren auch alle irgendwie gut gelaunt. Also auch Leute, die vielleicht sonst nicht so gut gelaunt sind, waren gut dabei. Und es ist eine tolle, also da reden wir bestimmt gleich noch drüber, aber es war halt auch eine tolle Mischung an wirklich all den Themen, die so in der Klassiker-Szene vorkommen. Und ja, und natürlich
ja, Motorräder,
Parkhaus,
Autos.
Da reden wir später drüber. Motorräder sowieso, Autos auch, aber ja. Was ich damit meine ist, dass die verschiedenen Epochen halt dabei waren und man eben merkt, dass es so, da stehen dann halt Autos, bei denen du sagst, ach ja, ist jetzt auch ein Klassiker, ne?
So. Ja gut, das ist klar. Das Wichtigste ist, in Halle 6 stand Uwe Quentmeier mit seinem HY-Café und man konnte da wirklich einen guten Espresso trinken und jedes Jahr gute Paninis essen. Ich meine, das ist der beste Treffpunkt auf der Messe.
Ja, ich habe tatsächlich dieses Jahr keinen gegessen, aber ich habe die schon mal gegessen. Die sind tatsächlich sensationell.
Ja, ich hab eins gegessen mit Ziegen, also mit Ziegenkäse, war sehr lecker.
Okay.
Ja, und mehrere Espressi habe ich da getrunken den Tag über. Man hat sich ja immer wieder da getroffen dann. Du bleibst dann da hängen auch. Du stehst dann da und dann kommt der Nächste, dann kommst du nicht weg.
Ja, das ist tatsächlich, das kannte ich natürlich vorher nicht, aber das ist, ich will mal sagen, Szene-Treffpunkt. Also das ist tatsächlich so, wenn du da stehst, kommt der Nächste, redet mit dir, kommt der Nächste.
Ja,
du musst da irgendwann weggehen, sonst kannst du da den ganzen Tag stehen. Das ist wie so eine Kneipe in einem guten Stadtteil, in einem urbanen Stadtteil.
Ja, ich war schon cool. Bist schon überrascht. Was ich auch spannend fand, ist, dass dann tatsächlich dann ab und zu dann Leute kommen und sagen, hier, danke, wir hören den Podcast immer, total klasse.
Ja.
Denkst du, okay,
ja,
gut. Ja, so. Sehr cool, einer kam, darf ich ein Foto mit dir machen? Meine Frau glaubt gar nicht, dass ich hier bin. Ich gucke immer deine Sendung. Und ich so, mein Kommentar war nur, immer noch? Läuft doch ewig nicht mehr. Läuft in Wiederholungsschleife.
Er hat das auf VHS. Es gibt VHS-Kassetten, da steht drauf.
Nee, glaube ich nicht.
Und dann,
Youngtimer-Duell oder
Youngtimer-Duell, genau.
VHS. Genau, auf VHS. Sehr lustig. Klar, also wenn man sich in der Szene bewegt lange, wird man von Leuten erkannt, wird man auch angesprochen. Das ist doch alles gut und schön. Mir macht das ja auch Spaß. Ich finde es ja auch super.
Ja, der größte Gag war Marco, der uns angesprochen hat. Über Marco haben wir vor 2 Jahren mal gesprochen. Der hat ja den Strich Achter damals gewonnen bei Autobild Classic.
Ja.
Und der war auch noch so verrückt unterwegs. Der zog dann aus der Tasche er sagte, habt ihr Autogrammkarten? Bestimmt nicht, ne? Ist aber egal. Ich habe welche vorbereitet. Zack, zog sie aus der Tasche raus. War halt das Bild von unserem Cover. Und dann haben wir ihm das unterschrieben. Und wir beide guckten uns auch so an und dachten, okay.
Und das fand ich ein bisschen spooky.
Spooky war es vor allem für die Menschen, die um uns herum waren, die
mit
uns
da auch
gegangen sind. Die standen da auch und dachten, okay.
Für mich auch.
Ja, ja, aber haben wir trotzdem gerne gemacht. Und
du vielleicht.
Und du hast damals, er konnte sich noch, das Witzige ist natürlich, ich habe das schon gesagt, wenn ihr jetzt sagen würdet, Mensch, habt ihr in irgendeiner Folge mal über XY gesprochen? Also der einfachste Weg, das herauszufinden, ob wir über ein Auto schon mal gesprochen haben, wäre, dass ich die Hörer frage, weil wir werden uns nicht mehr daran erinnern können.
Nö.
Und wir haben das natürlich auch nicht so katalogisiert, dass wir...
Gar nicht. Ich höre manchmal, ich höre ja dann auch am Sonntagabend oder Montag den Podcast, den wir Samstag aufgenommen haben, nur um nochmal zu hören, was ich überhaupt geredet habe. Weil wir haben ja kein Konzept liegen, wir reden ja einfach nur.
Ja, genau.
Diesmal gibt es hier ein Konzept, ich habe mir so ein paar Punkte notiert.
Ich aber auch, ja.
Erstmal habe ich mich heute Morgen total gefreut, wieder in die Garage 11 zu kommen.
hast du gestern schon gesagt. Ja,
und Autos zu sehen, die der Beschreibung in dem Zustand entsprechen, wie sie auch beschrieben sind. Alter, was stand auf der Messe wieder für eine gequälte Scheiße rum.
Ja, deshalb waren wir gestern.
Es regt mich so auf.
Wir waren gestern dann relativ schnell bei dem Folgentitel auf der Suche nach Erstlack.
Ja, auf der Suche nach Erstlack.
Weil auf jedem zweiten Preisschild stand drauf im Erstlack.
Nee, überwiegend nachlackierungsfrei oder im Erstlack. Und dann, gut, ich habe immer so ein Lackschichtenmessgerät, ist ja mein. Ich habe ja 2 Lackschichtenmessgeräte inzwischen.
Ja, und gestern hatte er die Nobel-Version dabei.
Nicht
die
Nobel. Nein, ist keine Nobel-Version. Und zwar, ich habe ja ein aktuelles Salutron. Und das ist ein älteres Modell, wo du sogar noch händisch umstellen musst, wenn du Alu messen willst. Mhm. Aber das hat ein weißes Gehäuse und eine blaue. Und das hatten früher immer die Classic-Data-Gutachter. Ich habe immer gesagt,
das hat doch so eine Lederhülle mit innen samt. Das ist total hochwertig.
Das ist auch.
Ja,
das ist genau dasselbe. Aber ich habe immer gesagt, ich will dieses weiße Ding haben, was die Classic-Data-Gutachter haben. Ich fand das hier immer so skurril aus, dieses weiße.
Ach, die haben auch so eins? Warum benutzen die das denn nicht?
Die haben immer die weißen. Ich habe ja ein schwarzes. Und dann habe ich in eBay Kleinanzeigen war das letztens zu verkaufen, das Weiß. Und habe ich gesagt, boah, jetzt kaufe ich mir noch ein weißes Salutron dazu, weil was mir oft passiert ist, ich bin zu Hause, will irgendwo hinfahren, mir ein Auto angucken und sage, das Lackschichtenmessgerät liegt wieder hier. Ja. Und jetzt liegt dieses Weiße immer zu Hause und das Schwarze hier. Und eins habe ich dann immer dabei hinterher, so, ne? Bisschen bescheuert, aber...
Aber gut. Es sah hochprofessionell aus, wenn Jens so diesen Kasten rausgeholt hat, dann so das Leder aufgeklappt hat, dann langsam dieses Gerät rausgenommen hat.
Ich bin ja auch Profi, es ist professionell.
Und dann sind wir halt um die Autos rumgegangen. Und das Schlimme ist ja, es ist ja gar nicht entscheidend, dass ein Auto, was ganz normal im Alltagseinsatz war, im Erstlack sein muss. Das Problem ist nur, also auf den Preisstellen stand drauf, komplett im Erstlack, solche Geschichten.
Und auch ein Preis dementsprechend.
Oder auch überwiegend. Und dann denke ich so, überwiegend bedeutet ja über 60%. Aber wenn man dann rumgegangen ist, dann musste man...
guck mal, wir können das Kind beim Namen nennen. Da stand Porsche 924, ein blauer, der mit den ATS-Wägen. Da stand überwiegend Erstlack. Da war nicht ein Gramm... doch, pass auf, es war sicher Erstlack da, aber unter den Schichten, die drüber lackiert worden sind. Ja, so. Du guckst dir die Autos an, denkst dir, Leute, dann guckst du von oben rein und siehst die komplett verrosteten Narben, wo die Scheibenwischerarme drauf sitzen.
Ja, die waren schlimm, ja.
Und dann weißt du, wie dieses Auto aussah, bevor man das schick gemacht hat, um es ins Messepark auszufahren.
Und Achtung, wir unterscheiden auch zwischen Erstlack und Originallack. Erstlack heißt, es ist der erste Lack. Originallack heißt, es ist die Farbe wie bei Auslieferung.
Ja, also wie auch immer. Gut, es stand auch im Messegelände, da stand auch ganz explizit komplett Erstlack dran, dieser Porsche Boxster,
ja,
der in dieser Sonderausstellung stand.
Ja.
Haube lackiert, Seitenteil anlackiert, so. Ich meine, es ist halt kein Erstlack.
Ja.
Ich finde es eine Sauerei, weil die Autos standen da von Profis. Es waren Händler, die die angeboten haben.
Ja.
Übrigens, das ist auch eine Sache, das habe ich auch Frank Ruge schon ein paar Mal gesagt im Parkhaus. Das wird ja so als der schöne private Schnäppchenmarkt propagiert. Das ist ein Scheiß. Das sind 80% Händlerautos, die da stehen.
Ja, ja, klar.
Da stehen keine Privatautos.
Ja. Wobei da ja auch tatsächlich einige schreiben es auch dran. Ne?
Ja, ja, also, gut.
Das wäre ja noch okay.
Ja, das wäre noch okay, aber da stehen die Händlerautos. Das Parkhaus hat ja so ein diffuses Parkhauslicht nur. Die könntest du unten in eine ausgeleuchtete Halle auch nicht stellen, weil da würdest du gar keinen Preis dran schreiben dürfen.
Hm.
Weil die Autos eben nicht in dem Zustand sind. Also, die, weißt du, das ist so. Im Parkhaus ist da interessant, war der Fiat 850 Lombardi, der Stufenheck, der kleine, auch für 11,9 für so eine Sonderkarosse, Preis, das passt alles, wenn der fahrbereit ist, finde ich, das ist alles in Ordnung. Dann war hier von dem sehr guten Zustand, hatte der weiße Audi 100 von dem, hier Wagner Classic, von dem Jörg Wagner, der war ja mit so einem weißen Audi 100 da, der stand, hast du ihn noch gar nicht angeguckt, ne?
Nee, da stand, Wagner, jetzt gucken, ob
da
ich
stand Wagner Classic, hatte er so als Dings auch, das war auch wirklich ein gutes Auto, leider ein Vierzylinder. Und der Spitzenreiter...
Was für ein Audi 100 denn? Wovon ich im Audi 100 reden will?
Ja, das ist, ich weiß, wie heißt die Baureihe C43 oder was? Die so, schon so aerodynamisch ist?
Also der aus den 80ern, Anfang der 80er bis...
Ende der 80er. Ja, den es als 5E dann...
Den es auch in der Karosserie 200 gab, also als 200 Turbo Quattro. Nur, dass er dann natürlich
Scheinwerfer und so weiter hatte. Genau, der.
Ja, okay.
Und... mein Highlight war, da stand nur kein Mensch drumherum und hat das erkannt.
Nee, weil es ganz unten stand, muss man auch sagen. Das Geile ist, dass die Leute sind alle total eifrig da in der Halle, aber die letzte Stufe runter, wenn da nur 5 Autos stehen, gehen dann viele nicht.
Genau. Und da stand ein roter Golf GTI G60 Synchro.
So, jetzt hatten wir hier wieder Besuch.
Genau, wir waren beim Highlight stehen geblieben.
Genau. Du hast gerade
ich habe noch gesagt,
das Golf Synchro in das Mikrofon.
Ja, genau. Gehabt. Das ist ein GTI G60 Synchro, was ein extrem seltenes Auto ist. Also wir haben das dann unterwegs nochmal gegoogelt sozusagen auf der Messe. Wenn wir es richtig gelesen haben, sind 140 Stück gebaut worden davon. Das ist nicht besonders viel.
Nee, genau. Ich habe auch gestern nochmal geguckt, weil ich auch einsteigen wollte, was für eine Felge hatte das Auto serienmäßig. Und ich bin dann auch also über das Thema G60 und Synchro und normale, schlichte Karosserie, da steht auch nicht mal Synchro dran. Es ist aber ein Synchro.
Ja.
Und das Tolle an dem Auto war, der war insgesamt, bis auf, ich sag mal, den bösen Blick, der ja mehr als zeitgenössisch war und bei dem man auch wirklich sagen kann, der war mit Sicherheit ganz früh damals schon dran.
Ja, schraubt man wieder ab, ist nur eine Leiste.
Ja, aber ansonsten war der komplett original, hatte auch ein tolles Lackbild. Man muss ja sagen, dass dem zweitürigen Golf auch das Tornado-Rot einfach sehr gut steht. Mhm.
Der sieht schick aus. Auch da mein Lackschichtmessgerät bemüht. Da war die Batterie noch einigermaßen voll. Der war auch überwiegend im Erstlack, der Wagen. Ein hochinteressantes Auto. Ich glaube, das hat aber sonst kaum jemand erkannt.
Jeder, mit dem ich darüber gesprochen habe, weil mich viele noch gefragt haben, als du nicht mit dabei warst, was denn mein Highlight wäre. Und da habe ich gesagt, ja, mein Highlight ist vielleicht das, aber eigentlich ist ein Highlight dieser Golf, den hat Jens entdeckt. Ich hätte ihn auch übersehen, offen gestanden, weil der war sehr unscheinbar, einfach aufgrund der Tatsache, dass er auch in dem untersten Teil des Parkhauses stand. Ja. Und der stand da irgendwie so an die Wand gefahren. Also dieses Auto ist eigentlich fast zu schade gewesen, um irgendwo in dem Parkhaus so unterzugehen.
Nee, der und der hat ja auch
hätte
noch,
man,
der hätte, das ist ein Auto, das hätte einen Platz auf der Messe verdient gehabt,
richtig.
Auf so einem kleinen Podest. Hättest du vor der Messe noch diese zwei Sachen, du hättest originale Felgen drauf gemacht und hättest oben diese Leiste am Kühlergrill abgeschraubt und fertig. Mhm. Das war's.
Genau.
Und innen drin die Stoffsitze, war alles in Ordnung, es war nichts kaputt.
Nee, das war alles top. Und wenn man den, da war ja eine Fläche auf der Messe, wo man immer einen, in Anführungsstrichen, Brandstifter, also sprich so eine Top-Modell und einmal die Basisvariante ausgestellt hat. Und dadurch, dass im Parkhaus ja auch noch ein VW Golf zäh stand, also so ein richtig...
Auch ein Rot.
Auch, genau, komplett pur und mit ganz wenig Laufleistung, aber eben auch mit dieser Stahlfelge und also ganz, ganz, ganz schlicht frühes Auto, so würde ich sagen, Baujahr 84 und den dann daneben stellen. So diese beiden Autos, das kann man schon gut vergleichen. Das muss ja nicht immer gleich ein Rallye Golf G60 sein.
Und ja, das ist das Spannende. Ein Rallye Golf G60 hat auch keinen anderen Antriebsstrang wie der hier.
Nee, genau. Genau. Und ist halt viel, viel unauffälliger. Also das Auto war schon schön. Also das, ich muss gestehen, mir wäre der auch nicht aufgefallen. Also von daher fand ich das klasse, dass du da nochmal einen Schritt näher rangerauscht bist. Und als ich dann drüber nachgedacht habe, so, warte mal, G60 Synchro, Coupé, Tornado-Rot, okay, das gab's also auch, war mir gar nicht klar, ne?
So. Nee, genau. Coole Geschichte.
Ja.
Sonst war das Highlight Arm, das Messegeschehen. Ach so, sehr schön.
Nee, das Messegeschehen vielleicht nicht, aber
das Parkhaus. Messegeschehen, also klar, aber das Parkhaus hatte für mich keine großen Highlights. Sprich, da war kaum ein Auto, was ein Garage 11 Aufkleber verdient hätte.
Ja, ich war ja schon am Freitagabend da, schon am Donnerstagabend da und konnte mir die Autos mal angucken, 2 Stunden lang. Da hast du natürlich so ein bisschen mehr Platz. Ein Auto war interessant, das hatte aber dann auch schon morgens, als wir in die Tiefgarage sind, schon Verkaufsschild. Und zwar war dann 280S in Signalrot, also Unirot, geschaltet, helle Innenausstattung und der war auch wirklich in einem sehr guten Zustand. Nun ist das natürlich, 126er mit, ich sag mal, mit ohne Einspritzer, 156 PS Vergaser, handgeschaltet, Viergang. Das ist natürlich alles wirklich schlichte Fichte, keine Ahnung, Plain Jane, wie auch immer man das sagen will. War aber natürlich aufgrund dieser Farbkombination sehr auffällig und der Zustand war halt gut. Und das Auto lag bei um und bei 12.000 Euro. Der war tatsächlich schon nach einer Stunde verkauft. Ja, und ansonsten musste ich sehr, sehr lachen. Ich war ja auf der Messe das letzte Mal vor 3 Jahren und da stand direkt neben der Tür, wenn man quasi aus dem Treppenhaus ins Parkhaus geht, ganz oben, stand damals vor 3 Jahren ein BMW 57i und die habe ich mir damals angeguckt, weil ich gerade selber eingekauft habe und dachte, der ist ja ambitioniert, also einerseits im Preis und außerdem hatte der einen sehr schlechten Zustand, also das Leder innen war sehr schlecht, dann war relativ viel Rost dran, insbesondere eben einmal rundherum um den Tankdeckel, da möchte ich ja gar nicht unter das Auto gucken. Ja, und das Interessante war, dieses Auto, das steht da immer noch. Also ich weiß nicht, ob der stehen geblieben ist. Er steht an der gleichen Stelle, jetzt 3 Jahre später. Das Schild aus Pappe, wo der Preis draufsteht, 11,9, ist auch immer noch gleich. Also der Wagen hat in den letzten 3 Jahren offensichtlich auch keinen Käufer gefunden. Schon spannend, ja.
Er wundert mich aber nicht bei dem schlechten Zustand.
Ja, der war wirklich schlecht, ja.
Das ist eine Vollresto.
Ja, und dann war es halt auch noch ein später, also einer der späteren und einer schon mit Xenon-Scheinwerfern. Eigentlich eine schöne Farbkombination in dem blauen Metallic und innen drin hellgrau, war ja auch sehr typisch. Aber wenn das hellgraue Leder schon so sehr trocken ist und so leicht rissig oder vielleicht sogar stark rissig, das kriegst du nur noch super, super schwer hin. Ausgetrocknetes Leder ist immer eine Katastrophe.
Genau, da fällt mir gerade der Maserati ein, der unten stand, auf der Sonderfläche. Der Innenraum war tot. Leder, Armaturenbrett, es war alles tot. Das Material war vollkommen im Arsch.
Ja, das waren 222, ja, ne?
SI? 28, glaube ich.
Nee, ich hatte gesagt, das sind 28, aber aufgeschrieben, das waren 22.
Wagen war komplett neu lackiert, hatte aber auch komplett ausgeblichene Rückleuchten. Du weißt genau, wie die Karre aussah, bevor sie lackiert haben.
Genau.
Und sollte 59.000
ja,
Euro
da, kosten. Ja, da habe ich auch geschluckt, weil ich habe ja noch so einen 430i Maserati und der ist vom Innenraum deutlich besser gewesen als der dort stand.
Ja, der war alles kaputt hier. Du siehst, dass das Ding hat in der Sonne ewig gestanden irgendwo.
Ja.
Die Sitze waren gerissen, oben das Armaturenbrett, es war ja alles verwelkt, es war alles im Eimer und das kriegst du auch nicht hin.
Ja, und da kommt noch eins dazu, wenn man die Preise jetzt mal beobachtet hat, diese Autos sind ja nie teuer geworden und wenn so ein Auto wirklich sehr, sehr gut ist, dann kostet so ein Auto irgendwas in den 30ern maximal. Also dieser 59,9 Preis war wirklich komplett gewürfelt. Ja,
aber mit einem ganz großen Händler. War ein Händlerauto, oder?
Ja, das kommt da ja immer nicht so rüber auf dieser Fläche. Und wir mussten uns dann auch noch erzählen lassen, dass bei dieser Fläche, also man kann das von außen nicht unterscheiden, aber es war ein Unterschied in der Farbe des Teppichbodens. Und vorne standen wohl irgendwie die was waren das, Young Classics mit...
Ja, aber auch die, da steht ein großes Schild drüber, die sind geprüft und zertifiziert von einem Menschen vom TÜV Süd. Mhm. Ja. Mhm. Obendrein präsentiert von Motor Klassik, hängt ein Riesenschild drüber. Und die, ich weiß noch früher immer, nein, das müssen dann Erstlackautos sein, unter 100.000 Kilometer und so weiter. Ja, Leute, unter 100.000 Kilometer, aber wenn auf dem Schild Erstlack steht und mein Messgerät mir was anderes sagt, dann weiß ich nicht, was da jemand geprüft hat vorher. Ja. Das verstehe ich nicht, weil das sind doch Aussagen, die getroffen werden. Das ist doch eine, wenn ich da hinkomme, mir so ein Auto angucke und so ein Plakat an so einem Auto lese, das ist doch ein falsches Versprechen auch. Das ist doch echt, ich weiß nicht, was das soll. Und auch
wir reden gleich mal über falsche Versprechen.
Ja, auch der Box da mit diesem angeblichen Erstlackstand auf dem Schild, aber komplett lackierte Haube und Seitenteil. Wenn da steht Erstlack und ich kann das nicht überprüfen als Interessent und kaufe das Auto als Erstlackauto und es ist es aber nicht, das ist doch Betrug. Und vor allen Dingen, das Auto war auch ein Händlerauto und ich verstehe das nicht. Wo ist denn das Problem, ein Auto ehrlich zu beschreiben? Meine Güte, dann ist es halt lackiert. Verstehst du, wenn ein Auto gut lackiert ist, da habe ich ja kein Problem mit. Dann
Nein.
hat er einen Grund nee, gehabt, das ist es ja gemacht worden.
Ja, das ist es
und wenn das Auto insgesamt in einem tollen Zustand ist, ja, dann ist es halt lackiert, aber es ist doch alles in Ordnung. Aber muss ich da Erstlack draufschreiben und dann so einen utopischen Preis dazu mir ausdenken? Ich finde es voll, das regt mich dermaßen auf. Und witzigerweise sind es aber, also ich habe so zwei, drei Lieblingsbeispiele für diese Art und Weise des Verkaufs. Ein Beispiel war noch der Strich 8er, der da stand, der Weiße. Mhm. Händlername ist ja egal. Ein Weißer 230-6. Da steht ein Plakat vorne, 230-6, 99.000 Kilometer gelaufen, Zustand 2+. Steht auf dem Schild. Jetzt kostet der Wagen 26.000, 27.000 Euro. Hier regen sich alle auf, dass mein gelber Strich 8er, der 234, der kostet 32.000 Euro.
Ich kriege gar nicht auf.
Nee, aber das Auto ist zwei Noten besser. Das ist eigentlich eine Null, weil der andere war ja schon 2+. Ja. Also ist meiner eine Null oder eine Minus 1, keine Ahnung. Ein 2+-Auto in die Radhäuser rein lackiert unten. Dann hast du hinten unten am Schweller und dann hinten an den Schürzen, an den Endspitzen überall Buddy und den in Wagenfarben überlackiert. Hm. Das sollen 2+-Autos sein. Das ist doch Schwachsinn.
Ja.
Da weißt du, warum ist da überhaupt Buddy drauf? Was soll das überhaupt? A, gehört da nicht hin. Weißt du aber genau, wie es da drunter aussieht oder aussah. Hm. Ja? Hm. Und das ganze Auto war insgesamt, also mit Goodwill war das vielleicht eine 3. Das war eine ehrliche 3. Das war auch kein schlechtes Auto, in Anführungsstrichen.
Nee, das war es war auch ein guter Strich 8er. So.
Ja? Es geht.
Ja, aber er war nicht Top-End.
Aber es ist kein 2+-Auto, das ist der Punkt.
Ja.
Und wenn ich als Händler auf ein Plakat schreibe 2+, dann kann ich doch als Kunde erwarten, dass das dem entspricht, aber es tut es eben nicht.
Okay, aber dann muss ich sagen, okay, jetzt
sind Bestes wir jetzt, Zustand dann sind wir jetzt der Mercedes
an dem Punkt,
gewesen.
Genau, dann sind wir jetzt an dem Punkt von meinem Lowlight. Mein Lowlight war, es standen, wir haben ja neulich im Podcast darüber gesprochen, dass das Brunei-Rot auf dem SGS, dass das irgendwie sehr nah an Paillettrot war. Wir haben auch zwei Autos gefunden, die Paillettrot waren. Da stehen nämlich 207er. Paillettrot übrigens auch eine typische Farbe, die man in Amerika bestellt hat. Das heißt, da standen zwei rote 107er auf der Messe. Zwei unterschiedliche Händler. Was ich von den beiden Händlern halte, ich behalte das auch für mich. Auf jeden Fall, der erste schreibt an das Auto ran, dass der Almandinrot Metallic ist, schreibt natürlich auch Almandinrot und nicht Almandinrot, so heißt es nämlich richtig. Und es ist gar nicht Almandinrot, sondern es ist Paillettrot. Das heißt, der geht dabei und sagt, ach ja, das ist ja dieses Rot von Mercedes, Almandinrot, zack, schreibt das darauf. Keine Datenkarte, kein gar nichts. Und wenn man davor steht, weiß man sofort, und das habe ich nicht nur entdeckt, da kamen natürlich auch noch andere, weil da gibt es genug Leute, kennen sich mit Mercedes aus, weil man sieht den Unterschied schon deutlich. Also,
ja, aber so, siehst du, dass der Händler von der
Sache keine Ahnung hat.
Genau.
Keine Ahnung hat. So, das war das eine. Und dann komme ich zu einem zweiten, paillettroten, ja, was soll ich sagen, 560 SL soll es wohl sein. Weil auf dem Preisschild stand Folgendes, 560 SL und dann stand dort drunter Zustandsnote 1. Und dann stand darunter 3470 Liter. Wo ich dann denke, naja, das ist mir schon viel an Liter, aber was meint er denn jetzt damit?
Er meint, das wären 3,5 Liter, das sind die Daten vom 350er.
Ja, was auch immer.
So, dann 170 Kilowatt.
Und 170 Kilowatt, das ist auch alles Banane und dann stand ein Preis da und so, das ist auch alles egal. Fakt ist, das Auto war richtig schlecht. Das Auto war, ich habe mich dann kurz mal drunter gelegt, weil wir einfach mal gucken wollten. Der Endtopf war durch, das Leder war erneuert und war schlecht gemacht.
War falsch
gemacht. Die Gurtschlösser waren weiß, ja. Also ihr wisst ja, sie sind ja normalerweise rot, dann werden die irgendwann mal so orange, dann werden die immer ein bisschen heller, die waren weiß. Das ganze Auto war richtig schlecht.
Die Schalter schlecht. Von den Fensterhebern waren so abgenudelt.
Das Symbol nicht mehr erkennen?
Genau, war kein Symbol mehr. Das war auch weißes Plastik in der Mitte.
Genau. Und das Auto war wirklich, sorry, das Auto war richtig schlecht. Es war ein ganz schlechter amerikanischer 560 SL. Und da stand dran Zustandsnote 1. Und was mich am meisten geärgert hat, da war ein Mensch, der sich dafür interessierte. Ich weiß auch nicht, ob er das echt ernst gemeint hat, aber der hat mir schon ein bisschen leid getan. Und der in Anführungsstrichen ältere Mann, / Verkäufer, / Händler, hatte dann tatsächlich ein Gutachten, ja, was er ihm gezeigt hat, wo ich dann denke, welcher Gutachter schreibt für dieses Auto einen Zustand 1 auf? Den möchte ich gerne kennenlernen. Mit dem würde ich gerne mal reden. Ich würde mit dem gerne mal... gerne mal mit ihm reden. Man muss jetzt eins sagen, Jens. Nicht umsonst sind das Autos, so ein SL oder auch so typische, häufige Autos, die auch gefahren worden sind, bei denen lange Zeit lang die Notierung, beispielsweise bei der Oldtimer-Markt, gab es gar keine Notierung für 1. Weil ein 1er Auto quasi gibt's nicht vorstand.
Es gibt keine 1er Autos.
Nein.
Gibt's sowieso nicht. Das ist ein Neuwagen.
Und jetzt kommt's. Selbst, also, wir haben ja einen lieben Matti Bohm dort getroffen, haben mit ihm lange gesprochen. Matti Bohm hat dort ja ein Auto, einen Ford Escort von Heinz-Harald Frenzen, ein RS 2000. Dieses Auto hat 44 Kilometer. Und er sagte mir, als sie den Wagen, der hat er ja direkt von Heinz-Harald Frenzen gekauft, als sie den Wagen dort aus der Garage geholt haben, mussten die zig Dellen beseitigen und der Lack sah richtig schlecht aus. Was will ich damit sagen? Da kann ja auch jemand dabei gehen und kann schon mal 3 Sachen lackieren bei einem Auto, was 44 Kilometer gelaufen hat.
Ja gut, das Problem ist jetzt, dass Heinz-Harald Frenzen seine Gartengeräte da drauf gelassen
hat. Ja, wahrscheinlich, was auch immer er damit gemacht hat. Aber der Witz bei der Sache ist, dieses Thema Zustandsnote 1, das ist mega ultra selten.
Es ist schon eine 2 Plus, ist schon schwierig zu erreichen. Eine gute richtig, 2 ist richtig. Ein gutes Auto, Punkt. Und ich habe ja hier einen Gutachter, der zu mir kommt für ein Büro Elmers immer, der Olli Gruppe. Der ist da, mit dem habe ich dann schon so manchmal, also der ist so kritisch, dass es oft seine Einschätzung nochmal eine halbe Note schlechter ist wie meine. Aber so ein Gutachten...
Ja, mit dir wäre ich auch kritisch.
Ja, aber so ein Gutachten hat hinterher Hand und Fuß. Das, was in dem Gutachten drinsteht als Not, und das ist dann auch so.
Ja, ich stand da an dem Auto und habe mich maßlos geärgert. In dem Moment war ich gerade...
ich hole mal gerade was aus dem Büro, red mal weiter.
Ja, war ich gerade mit dem lieben Benny unterwegs, Petrol Punks. War super nett, weil ich mit ihm schon sehr lange Kontakt habe, ihn endlich jetzt mal persönlich getroffen habe. Und wir sind einen großen Teil der Messe gemeinsam abgegangen und ich muss gestehen, man konnte eigentlich keine Meter machen und nicht systematisch durch die Hallen gehen, weil man immer wieder bei Dingen hängen geblieben ist und bei Menschen. Das war super, super schön. Und wir müssen uns auch mal bedanken. Wir haben nämlich...
Nee, lass mal gerade noch, wir kommen da sofort zu...
Dann kommen wir zu Torge.
Zustandsnoten.
Ja.
Was ich ganz gut fand, bei Classic Analytics konnte man sich so ein Papier mitnehmen. Oldtimer-Checkliste. Also damit kann ich mir ein Oldtimer kaufen gehen sozusagen. Gibt es dann hier in verschiedenen Blechen, dann kannst du deine Note eintragen selber. Blech, Lack, Chromteile, Dichtung, Gummiteile, Glas, Reifen, Fahrgastraum, Motorraum, Motor, Kofferraum. Und dann hast du eine Zustandsnote, die du selber dann dem Auto gibst. Und das ist auch ganz gut gemacht.
Ja, die ermittelst du aus dem Durchschnitt der Zahlen.
Ja, und du hast auch zu jedem Teil hast du dann hier Chromteile. Du hast immer 1 bis 5 auch in Noten, zum Beispiel bei Chromteile 5, Chromant erhebliche Ablatzung, Kratzer und Riefen unvollständig, so 5. Ne? Jetzt pass auf, Zustandsnote bei Classic, und das trifft es halt, eine Zustandsnote 1. Ja? Beschreibung, makelloses Fahrzeug, an dem sich bei genauester Prüfung keinerlei, in Ausrufezeichen, Mängel an Optik oder Technik finden. Ein Fahrzeug, dessen Restauration in allen Punkten den absoluten Höchststand des heute handwerklichen Machbaren darstellt und daher einen enormen finanziellen Aufwand erfordert. Extrem selten. Und jetzt kommt Zustand 2. Und das sind halt alle, die meisten Autos, die ich handle, ist ein Zweier. Sehr gutes, mängelfreies Fahrzeug, im Original erhalten oder aufwendig restaurierten Zustand, ohne Fehlteile und mit allenfalls leichten Gebrauchsspuren. Punkt. Ja. Das ist eine 2.
Ja,
Auch keine 2 plus, ja. Das ist eine 2.
Ja, und ja? Sorry, ganz kurz nochmal, um nochmal einmal kurz zurückzurudern auf den 107er SL. Der hatte 120.000 Meilen gelaufen. Das kann kein Zustand 1 sein.
Nein, und es gibt keine. Weißt du, welches Auto? Und jetzt hat er auch keine 1 mehr, weil im Fahrgastraum Riefen sind. Der Moretti, der hier steht, der war nach der Restauration eine 1. Ja? Okay. Und der ist jetzt eine 2 plus. Punkt. So. Das habe auch ich extremst selten, dass ich ein Auto in die Finger bekomme, wo ich sage, Alter, das kannst du ja gar nicht verbessern, wie willst du das machen? Und eine 2 bis, also hier, mein Strich 8er ist nach der Definition hier eine 2 bis 3, der hier steht.
Ja. Ja, ja, so. Ja, okay, gut, das, ja, 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 gut, ich setze das ja immer so ein bisschen unter den Gesichtspunkt, dass man gleiche oder vergleichbare Autos miteinander vergleicht. Und dazu muss man viele gesehen haben. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Tenor für das Thema Tiefgarage beziehungsweise das Thema Parkgarage bei der Bremen, ne? Oldtimer Classic Messe. Die Qualität, die dort steht, ist nicht besser als der Durchschnitt der Fahrzeuge, die bei eBay angeboten werden. Ich will damit sagen, da ist schon einiges ganz schön mutig, was da angeboten wird, was ich dort nicht zeigen würde. Also ich würde mich neben das ein oder andere Auto nicht stellen.
Nein. Ja? Nee, ganz ernsthaft. Aber das ist doch das Problem, dass das Gleiche, jetzt mal ganz brutal gesagt, was da im Parkhaus steht, das sind so die Autos, die dann auch auf irgendwelchen Auktionsplattformen landen. Ja. Wo du dann sagst, ich habe letztens ein gutes Beispiel gehabt. Ich habe mich ja so ein bisschen darüber echauffiert wieder, was das mit diesen Plattformen soll. Warum gibt mein Auto zu Get Your Classic, Kickdown oder was auch immer? Ja? Letztens sagt ein Mechaniker hier zu mir, ja, du kennst ja hier das und das Auto, das hatten wir in der Mache. Und dann stand das bei dem und dem Händler, da ging das aber irgendwie nicht, dann hatten wir echt Probleme. Ja, und dann wurde das über die und die Plattform einfach weggedrückt. O-Ton.
Ja.
Und genau das ist es. Wenn das ein Top-Auto gewesen wäre, dann hätte der Händler es ja vorher verkauft. Ging aber nicht. Und dann kam wirklich O-Ton. Wir haben das dann bei, ich nenne die Plattform jetzt nicht,
weggedrückt.
Ja, wenn das der Ansatz ist, die Autos in diese Plattform zu pressen, bitte. Aber genau das sehe ich ja auch. Wenn ich auf diese Plattform gehe und mir die Angebote mal genau angucke, dann machst du bei jedem zweiten Angebot, sagst du, ja, aber was soll das denn? Was wird das denn? Und diese Autos stehen aber auch in Bremen da im Parkhaus. Das sind so Autos. Ja, was soll das denn hier? Was ist das denn?
Eines der ganz wenigen Autos, und ich glaube, den hast du dir nicht genauer angucken können, eines der ganz wenigen Autos, die tatsächlich eine Note 1 waren, da hätte ich übrigens auch eine Kordel drum gestellt, war auf dem Kultblech-Szene-Stand. Weil da stand ein XR2i, der ja, da gibt es ja einen Bericht
drüber. Der Silber, ne?
Ja, der ja aufwendigst restauriert worden ist. Also in wirklich keinerlei Verhältnismäßigkeit, wie der aufgebaut worden ist. Wahrscheinlich besser als neu. Also ich glaube, das konnten die Ford-Werke nicht mal so gut. Und da kann man halt sagen, und das kann man ja auch unter Berücksichtigung dessen nehmen, es wird keinen besseren XR2i geben.
Ja, das ist ja super, aber das macht ja auch kaum jemand.
Genau.
Weil wenn du mal Stunden zusammenrechnest im Karosseriebau, im Dings. So eine Restaurierung von so einem XR2 kostet 100.000 Euro.
Genau.
Ist so, definitiv. Ist so. Ja? Und dann sagst du, was? Ein Fiesta? Ja, das ist ja das Problem, dass wenn du restaurierst auf höchstem Niveau, dann kostet die Arbeitszeit immer das Gleiche, ob ich jetzt an einem Lamborghini schraube oder an einem Ford Fiesta.
Richtig.
So, wenn ich einen Ford Fiesta-Kotflügel ausbeule und in der gleichen Zeit einen Lamborghini-Kotflügel ausbeule, dann dauert das exakt genauso lange und kostet das gleiche Geld.
Ja, und die Ersatzteilsituation ist mittlerweile bei Brot- und Butterautos auch nicht besser als bei einem Lambo.
Also, nein, du hast bei vielen Brot- und Butter. Letztens habe ich mich hier mit einem Kunden unterhalten, der hat, ich glaube, einen Opel Calibra V6 in der Garage stehen. Und da gibt es irgendwelche Teile gerade nicht. Das Ding fährt einfach nicht und steht, weil es gibt die Teile nicht. Ja. Ich so, was?
Und
Calibra V6? Warum
gibt es die Teile? Muss doch irgendwo, genau.
Muss doch. Nee, natürlich muss nicht, weil Opel baut das Auto irgendwie seit 1997 nicht mehr. Müsste bis 2007 Teile vorhalten. Das ist aber 16 Jahre her.
Weißt du, warum es keine Teile mehr gibt? Weil bei den Ludovs keiner mehr ans Telefon geht.
Ja, das kann sein. Ja, weil, guck mal, das vergessen die Leute auch immer. In die Zeiten, also wir haben 2023. Wenn ich mir heute ein Auto angucke aus dem Jahre 2000, dann ist das 23 Jahre alt. Das vergisst man immer.
Ja.
Das ist 23 Jahre alt. Ja. Das ist ja die Diskussion, die ich immer führe. Ich habe unheimlich oft Leute, die lachen, wenn ich sage, ja, so ein Renault Twingo ist ja ein geiles Auto. Ne? Ja, was soll, wenn du dann sagst. Das
ist auch die Reaktion meiner Frau.
Nee, dann, wenn du dann sagst, ja, aber der Twingo ist vor 30 Jahren vorgestellt worden, was, wie, Stotter? Oder ich habe jetzt hier gerade letzte Woche einen total lieben Zuhörer auch, den BMW 318 IS verkauft. Ja? Mhm. Der geht jetzt dann zu MF Motors, kriegt einen kompletten Service, kriegt einen neuen TÜV und geht dann nochmal zu Wachsmafia und der Laurens versiegelt den nochmal. Mhm. Das hat der Kunde gewünscht. Mhm. Also zahlt er natürlich extra, klar. Mhm. Und dann sage ich, ja, Mensch, der ist ja am 26.01.1993 erst zugelassen. Dann kriegt er direkt ein Hakenzeichen. Und dann stehst du vor so einem E36 und denkst dir, what, der kriegt jetzt ein Hakenzeichen?
Ja.
Wie?
Hä? Was? Ja.
Das, was heißt, der holt das Auto hier ab und hat ein Hakenzeichen an dem Auto?
Ja. Ja. Und ein E36 ist auch für mich wirklich ein sehr gutes Beispiel, weil der ja eine extrem moderne Karosserie hat. Also die ist ja auch heute auch noch mega gefällig, wo du sagst, hui, was für ein Wurf das damals war. Ja. Und sorry, wie alt ein E30 neben einem E36 damals aussah. Das war aber bei Mercedes gleich, ne? C-Klasse und 190er, das war auch ein
Quantensprung.
Ja, klar. Schon sehr, sehr cool. Und welcher Stand übrigens auch sehr schön war, war der Stand, ich hätte es fast gesagt, von der Scuderia Transaxel, also wo Yannick war, da wo die Alpha standen.
Die, genau. Der Alpha Club, die hatten zusammen so mit einer kleinen Grenze so einen Klebestreifen mit Lancia. Mhm. Und gut, da stand ein Alpha 6, Alpha Say,
Limousine. Den habe ich gefallen, den finde ich wirklich.
Oh. In Anführungsstrichen leider schon das Facelift. Ich finde den frühen noch schöner, aber das ist eine Petitesse, weil er andere Lampen und so hat. Mhm. Und dann stand da ein GTV 6. Mhm. Und bei Lancia stand ein Lancia Berliner Limousine. Eine Gamma Berliner Limousine.
Und ein Trevi, ne?
Und ein Trevi. Und eine Gamma-Limousine hätte ich beinahe selber mal besessen. Bei mir war mein Lancia Y10 Turbo als Student, der war kaputt. Und dann war ich bei Fiat Beinecke in Osnabrück und irgendwie ein Auto kaufen, keine Ahnung, irgendwas muss ja passieren. Und dann stand da eine weiße Lancia Gamma Berliner. Die hatten, wenn du auf den Hof kamst, linke Hand war wie so ein Carport, so aus Blech, da standen die Gebrauchtwagen auch. Mhm. Da stand eine weiße Gamma-Limousine, auch preislich ganz normal erreichbar, war jetzt nichts Besonderes. Ja, so. Da habe ich echt lange überlegt, ob das nicht mein nächstes Auto würde und habe mich dann aber für einen gebrauchten Uno Turbo entschieden, von der Tochter von Fiat Meininger.
Jetzt muss man sagen, ich glaube, Jens hat das tatsächlich schon ein, zweimal erwähnt, vielleicht nicht so ausführlich erzählt. Und bei mir war es so, dass ich nie richtig ein Bild von dem Auto vor Augen hatte. Ich habe ihn eigentlich gestern das erste Mal intensiv angesehen. Ach, so geil, mit den Details und so dafür. Und ihr müsst euch das wirklich mal angucken, dieses Auto. Ihr müsst das
Lieblingsdetail ist, das Auto hat eine Glasscheibe in der Hutablage und hat außen, so Lamellen. Das ist ja ein Schrägheck, Lamellen unter der Heckscheibe. Ja. Wenn ich innen drin sitze und durch den Spiegel nach hinten gucke beim Rückwärtsfahren, sehe ich durch diese Glasscheibe, durch die Lamellen raus und sehe unten, weiter unten die Straße.
Ja.
Also frühe Einparkhilfe.
Ja.
Nein, es ist ein für mich sehr, sehr hübsches Auto. Das mögen nicht viele.
Ja.
Der hat auch ein eigenes Gesicht. Hat auch eine skurrile Technik, also mit diesen Boxermotoren, die wirklich, wenn du die Haube aufmachst, denkst du, das ist eine Schlangengrube, wenn du die ganzen, also es ist kein schöner Motorenbau, sondern es ist einfach die ganzen Kabel, alle Führungen, da liegt ja alles wild drin rum.
Okay.
Genau, und dann kam, da habe ich Frank vorhin unterbrochen, da kam Torge auf uns zu, ein alter Podcast-Hörer und Lancia und ist eine Lancia in der Fiat IG auch aktiv. Und hat gesagt, ja, er hätte noch Geschenke für uns und hat er mir von der Lancia Gamma Limousine ein Prospekt geschenkt und es gibt von einem italienischen Autor ein Gamma-Buch zum Coupé und Limousine. Dieses Buch ist so ein Paperback-Buch, was ich nicht kannte. Habe ich mich unbändig drüber gefreut. Ich hab ja echt vielen Kram, aber ich habe keinen Gamma Berliner Prospekt gehabt bis jetzt.
Ja, stark, ne?
Ja, total. Also Torge, nochmal vielen Dank. Und auch,
das war auch sehr, sehr nett.
Fürs Marzipan auf der Rückfahrt war das dann ganz hilfreich.
Ja, genau. Auf der Rückfahrt habe ich euch ja mitgenommen. Jetzt heute, wenn wir Podcast aufnehmen, ich hatte tatsächlich überlegt, heute nochmal nach Bremen zu fahren und morgen auch. Ich wäre dann morgen auch da geblieben, weil ich ja sowieso dann wieder am Montag arbeite in Bremen. Und ich habe aber jetzt ganz viele Nachrichten bekommen von Menschen, mit denen ich mich eigentlich auch gerne da treffen würde, aber die alle sagen, ihr habt alles richtig gemacht, dass ihr gestern da wart. Hier ist ein Gedränge und Geschiebe. Und es war gestern schon viel los.
Freitag war viel los. Ja. Aber es war aber schon immer so, dass Samstag extrem mehr los war, weil nicht jeder kann freitags einfach mal zur Messe gehen.
Genau.
Und sonntags wird es dann ganz absurd, wenn die Kinderwagen dazukommen.
Ja, so, ja.
Family
ja.
Day so.
Ja, 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 genau. Das ist auch so ein bisschen dann wetterabhängig. Man kann nichts anderes machen und so. Aber so wie ich das höre, ist da jetzt richtig, richtig viel los. Mich freut das total.
Für die Messe freut mich das auch, weil
der, also alles, was ich erlebt habe, sorry nochmal, ob es der Kontakt war zu Frank Ruge, ob es die Kollegen waren, die mich unterstützt haben, mir geholfen haben, ob es Absprachen waren, ob es darum ging, als ich da Donnerstagabend aufgelaufen bin, dann eben entsprechend auch dort rein zu können und so. Es war alles perfekt organisiert, es war total freundschaftlich, das war überhaupt total auf Augenhöhe. Super, super angenehm. Also ich freue mich so unfassbar für Bremen, dass wir diese Messe dort noch haben. Und wenn die jetzt erfolgreich ist, dann gibt es sie hoffentlich auch noch eine Weile. Weil wir haben ja sonst im Norden quasi nichts.
Nee, wir haben nichts. Natürlich haben wir nichts, weil die Messe, die Versuche, hier eine Messe zu machen, sind ja wohl kläglich gescheitert in Hamburg.
Ja.
Und zu Recht war auch richtiger Kack, was sie da gemacht haben. Weil das habe ich auch nie verstanden. Da gab es irgendwie so ein Planungsteam, ich weiß gar keinen Namen mehr, das war ja von der Messegesellschaft selber.
Genau.
Und die haben ja im Vorfeld auch mit mir, haben ja mit uns Händlern gesprochen. Mhm. Die haben uns hier angerufen, hey, wir wollen eine Messe machen, was habt ihr für Ideen, macht ihr mit, was kann man tun und so. Ja, dann haben alle wahrscheinlich irgendwie, und dann kam das dabei raus, was rausgekommen ist, als hätten die nie mit einem gesprochen. Und vor allen Dingen, dazu kommt ja noch, Messe war ja mal jahrelang mein Job, ich habe nur Messestände gemacht und geplant. Also das ist ja jetzt nichts Neues.
Ne? Ja, richtig. Und was mich auch sehr gefreut hat, ich war ja eine Weile mit Benny dort unterwegs und der hat mir dann jemanden vorgestellt und das war sehr, 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 sehr schön, weil der sagte dann zu mir, Mensch, hier PS-Speicher und ihr müsst mal zu uns kommen und wir haben auch eine Rallye im Sommer und so. Und da habe ich so gedacht, okay, dann muss ich Jens mal fragen, ob er darauf denn vielleicht Lust hat. Und dann habe ich Jens gefragt, weil ich konnte es ja nicht wissen. Und Jens war sofort Feuer und Flamme, weil PS-Speicher in Einbeck ist halt wirklich so eine Institution und die Einbecker Oldtimer-Tage, die im Juli sind, schon mal angekündigt, 7. bis 9. Juli, jeder spricht da nur positiv drüber. Es soll wohl wirklich ein richtig tolles Gathering sein und wir freuen uns auf jeden Fall und haben uns das in unserem Kalender schon vermerkt.
Ja, wir dürfen uns noch ein Auto aussuchen, habe ich gehört, ne? War
das so? Ja, hat er gesagt,
und wir stellen uns ein Auto oder dürfen wir tatsächlich aussuchen?
Ja, du übernimm das mal, das Verhandeln. Ich meine,
Schick mir mal den Kontakt, ich rufe da gleich an.
Ja, das war sehr, sehr nett. Also das war toll. Und die hatten übrigens auf ihrem Stand ein Renault Espace. Und dann habe ich die Geschichte des Espaces ganz cool. Ich hatte das gestern
durch Zufall. Geschenk gekriegt.
Ja. Woher weißt du das denn? Ja, hast du es auch gesehen gestern durch Zufall oder wie?
Nö, ich kenne die Geschichte. Der Espace ist dummerweise ein Turbodiesel.
Ja, ja, gut.
Ist so, ist halt schwierig zu verkaufen. Ja. Und dann hat jemand inseriert und hat gesagt, er verschenken tut er ihn an ein Museum.
Genau.
Ja. Und genau. Einberg hat gesagt, ja, dann nehmen wir den.
Ja.
Und haben den gekriegt.
Ja.
So. Und ganz ernsthaft bin ich vollkommen dabei. Das ist ja ein früher Espace, auch mit der schrägen Front noch, also wirklich erste Serie. Findet man ja auch nicht so Autos.
Nein. Und ich habe ihn mir angeguckt, der ist auch echt ordentlich. Und da sind so Details dran, ne? Wie cool die Sitze vorne auch zu drehen sind.
Ja.
Das ist, dieser Espace
ist. Ja, und wie alt ist er? Der Espace? Auch fast 40 Jahre.
40 Jahre, ja, 40 Jahre.
Wahnsinn. Krass, ne?
Ja. Ja, und dann hat er so gegengeklopft, ne? Ist ja auch alles Kunststoffkarosserie. Ja. Highlight auch. Also, schade, dass man davon natürlich wirklich, auch wenn man den toll findet, man findet halt keinen. Nee. Also, ne, wenn du den toll findest, dann kannst du es deiner Lebensaufgabe machen, zu sagen, okay, ich suche mir jetzt mal irgendwie einen Espace. Das kriegst du nicht hin. Ich glaube auch nicht in Frankreich.
Nee, ist schwierig. Ich glaube auch, dass da die guten Exemplare verteilt sind. So, ne?
Ja.
Das rücken halt immer, jetzt der Twingo rückt halt nach. Ne?
Ja.
Du hast ja hier den von Matti Bohm, den Grünen, gesehen da. Echt schönes Auto. Ganz lustig mit diesem alten Sony Ericsson. Das war noch ein Ericsson-Telefon mit den orangenen Tasten.
Richtig.
Mit dem Ericsson-Telefon drin.
Weil der ja aus Finnland ist. Und da habe ich auch gesagt, ja, das liegt wohl daran, in Finnland gibt es natürlich nicht an jeder Ecke eine Telefonzelle.
Nee.
Na, der muss ja irgendwie einen Sinn gehabt haben.
Ja, natürlich, klar, logisch. Schöner Zustand, schönes Auto, war auch sofort verkauft.
Ja. Interessanterweise auch.
Ja, ich sage jetzt mal so, Jan, wenn du so einen Podcast hörst, herzlichen Glückwunsch. Ja.
Das war sowieso so, man hat das Gefühl gehabt, eine ziemlich große Familie, die Menschen kennen sich untereinander und immer nur, also das ist auch so mein Eindruck, natürlich auch durch dich jetzt eine Menge Umfeld kennengelernt. Das sind auch alles Menschen, die miteinander gerne Geschäfte machen. Und auch genau wissen, mit wem sie es nicht machen.
Ja, ich muss sagen, die Messe Bremen ist ein total toller Treffpunkt für die Szene.
Ja.
Aber ein Auto kaufen würde ich ja nicht.
Ja.
Ja, oh. Das ist mein Fazit.
Ja.
Ist so.
Ja, ich hoffe immer darauf, aber...
Obwohl, den Twingo hätte ich auch genommen übrigens.
Ja?
Ja. Okay. Den habe ich mir genau angeguckt. Den hätte ich auch genommen.
Der war schön, ne?
Ja.
Ja, und dann, wir wollten eigentlich, oder hatten es geplant, ja, vielleicht einen Podcast dort aufzunehmen, aber es war viel zu wuselig. Wir waren auch viel zu sehr on fire. Also wir mussten jetzt erstmal auch eine Nacht haben, um unsere Eindrücke zu verarbeiten. Ich bin gestern, ich bin eingeschlafen wie ein Stein. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und wir waren dann nämlich, ich hatte meine Sachen dann zwischengeparkt, wir hatten die Möglichkeit bekommen, in dem Wohnwagen von Manu Osterhoff, der ja so ein tolles Gespann hat, dort einen Podcast drin aufzunehmen. Aber auch das war leider, also hat nichts mit dem Wohnwagen und so weiter zu tun, sondern eher mit uns, war zu wuselig. Kann ich aber auch nur empfehlen für diejenigen, die das nicht kennen, sich dieses Gespann mal anzugucken. Das ist ja ein C-Kadett, Limousine, verbreitert in dem Farbspiel schwarz-grün. Schwarz-leuchtend-grün, würde ich sagen. Und dann eben mit goldenem Runal, das ist ein Gesamtensemble.
Ja, das Krasse ist, wenn du, die hat ja die Motorhaube da aufgehabt und das habe ich gestern als Storybild gepostet.
Ja.
Und der sieht so aus, als wird der nur geputzt und nicht gefahren, aber er fährt im Jahr 6000 Kilometer damit.
Ja, und er fährt
jedes Jahr nach Spanien Urlaub damit.
Das muss man sich mal reinziehen. Der fährt mit diesem Auto, mit diesem Gespann.
Nee, nicht mit dem Gespann, nicht immer mit dem Gespann.
Nee?
Nee. Das auch schon mal, aber er fährt nur mit dem Auto. Das ist
falsch. Ach, wie cool.
Ja. Das ist aber so auffällig, auch das Auto, dass er gesagt hat, jedes Mal tanken mindestens eine halbe Stunde, weil du immer angequatscht wirst.
Ja, klar. Ja, und vor allem, ich weiß ja selber, wie das
ist. Er lebt das aber auch.
Du bremst dann da die Mautstation und die Leute stehen alle da und Beifall, ne? Weil das Auto ist so auffällig und sieht auch so cool aus.
Also hier kennt es jeder in Hamburg, weil er auch immer an der Oldtimer-Tankstelle ist. Ja. Und auch im Sommer an die Oldtimer-Tankstelle mit dem Wohnwagen aber kommt am Wochenende, ne?
Ja, genau.
Und auch der Wohnwagen hat auch kleine Verbreiterungen und auch Ronalfelgen.
Ja.
Der hat auch diese Gruppe A oder was, Verbreiterungen wie die Limousinen sind auch am Wohnwagen dran.
Ja, sogar die Ständer vom Vorzelt hatten das, ne? Oder was war das, wo die Felge?
Es war die Halterung von der Fuß von dem Vorzeltständer war
das Innenteil von
ein Innenteil von der Ronalfelge, genau, von der Dreiterring.
Ja.
Extremst aufwendig auch, also das Farbspiel durchgehalten in allem, ganz egal in welchem Detail, ob es Haarspray ist, was eine Tür steht,
genau.
Es ist alles grün-schwarz.
Nee, Leute, in allem.
Es ist alles
komplett allem. Das ist echt.
Also das kann man spleenig finden. Ich finde es gehört eine unglaubliche, das ist ja fast eine Lebensaufgabe, was die damit machen.
Ja.
Und das sagt er ja auch. Er sagt dann, oh, ich habe ja vor so vielen Jahren, ist ja Karosseriebauer auch, ne? Und ich habe vor so vielen Jahren ja die Karosserie gemacht. Ich glaube, er ist Karosseriebauer bei Seemann, ne? Der arbeitet bei Mirbach und Seemann. Mhm. Oder heißt der Seemann und Mirbach? Mhm. Wie heißt die Firma von Sven? Genau, bei der Firma. Arbeitet er als Karosseriebauer und sagt, ja, ich habe ja die Karosse auch komplett gemacht, aber jetzt muss ich die Türen wieder machen.
Mhm.
Und sagt dann, ja, unten, das sieht man ja, das hat man ja auch so nicht gesehen. So, aber da ist eben, das ist ganz interessant, das ist auch das, was ich immer sage, Türen einfach machen, ist immer ein Problem. Das kommt immer irgendwann wieder durch. Hier hat es ziemlich lang gedauert
bei ihm. Ja.
Und sagt, entweder schneidest du es raus, der beste Weg ist immer noch gute Türen besorgen.
Das ist so.
Das ist so. Gute Türen besorgen und die anderen wegschmeißt.
Ja, das ist so. Das ist nur immer blöde, weil wenn du dein Auto schon so lange hast, dann weißt du natürlich auch, dass, du weißt noch, wie du deine Farbe angemischt hast, weißt dann aber unter Umständen, dass du die Farbe, die du vor 20 Jahren mal lackiert hast, so gar nicht mehr
zusammenbekommst. Ja gut, die Türen waren unten schwarz.
Klar, das ist natürlich ein Vorteil, ne?
Ja.
Aber du weißt, was ich meine. Du kannst ja die Farben heute gar nicht mehr so anmischen wie damals,
genau.
Weil Bestandteile sich
Und dann verändern. Hast du nicht so richtig Ahnung als Händler und plötzlich wird aus Pagettrot Almadinrot.
Ja. Ne? Ja, also ich will es nochmal sagen, was wir da teilweise gesehen haben.
Weißt du, was ich nicht verstehe? Boah. Da kommt ein Händler irgendwo her, ihr Name ist ja egal, und tritt als Händler, als Fachhändler auf einer Fachmesse auf und verkauft Sachen, von denen er keine Ahnung hat.
Ja.
Also so.
Ja, okay, ey,
ganz ernsthaft.
Ich mach, auf den Punkt.
Auf ich mache doch auch keinen Friseursalon auf und fange an, Haare zu schneiden.
Ja, wobei,
und das ich, ging
wobei,
schief.
Na, wobei ich mir vorstellen kann, dass du das sogar kannst. Also bei deiner Frise, die du mal hattest.
Ey, ganz ernsthaft, Frank, ich weiß auch nicht.
Ne? Da hast du doch bestimmt damals gut beobachtet, wie das geht.
Ja.
Ja, ja, was ich übrigens im Parkhaus noch schön fand, ist aber Geschmackssache, aber der Zustand war toll. Da stand ein 240 Diesel 123er aus Amerika. Mhm. Der war tatsächlich also auch in einem tollen Zustand, innen wie außen. Und beim 123er finde ich die Ami-Stoßstangen okay, sage ich mal.
Genau, die sind nicht also ganz geil. Ich habe mal einen Strich 8 Diesel aus den USA verkauft, einen späten, und zwar einen 240 D3,0.
War das nicht der graue?
Nee, das war ein 220 Diesel, zwar war ein früher, und der hatte okay. noch keine großen Stoßstangen.
Ah, deshalb, okay.
Und die Stoßstangen waren so ewig, und der war weizengelb, die waren so ewig breit, ich habe noch der war länger wie eine S-Klasse, der Wagen, weil die Stoßstangen so absurd groß waren.
Tja, ja. Ja, dann, was ich ganz cool fand, aber leider war das auch ein Rechtslenker, dann ist das für mich schon nicht mehr so interessant. Da stand ein Lexus, das ist ja kein LS 400, sondern das ist ja schon ein 430, ist das, glaube ich.
Ja, aber der war in keinem guten Zustand.
Aber nee.
Lackerplatzern und...
Ja, wobei mit Lackerplatzern oder so, das ist ja noch Dinge, die kann man ja machen, wenn man will.
Aber du weißt, was ich mal meine? Wenn du so einen Ist-Zustand siehst und der ist schon so merkwürdig, dann ist die Frage, wie ist das Auto überhaupt gepflegt worden? Wer ist denn den gefahren, dass er so mit der Karre rumgefahren ist?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ölwechsel hat er sicher nicht gemacht.
Ja, 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 das stimmt schon.
Öl ist noch drin.
Das stimmt schon. Ja, und dann sind da immer, da kann ich auch übrigens empfehlen, so ein Auto kann man eigentlich ohne technische Prüfung in einer Parkgarage von, in Anführungsstrichen, privat eigentlich nicht kaufen. Wenn man so ein 560 SEL oder so, da kann ich nur vorwarnen, weil das sind absolute Groschengräber. Nein. So ein Auto muss man genau unter die Lupe nehmen.
Groschengräber? Das sind Scheingräber.
Ja, 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 ja.
Da okay. musst du Scheine in der Hose haben.
Ja, ja, genau, genau. Ich weiß nicht, was ist das hier für ein Kennzeichen?
Ist das Schweden?
Schwedisches Auto.
Okay, also kommt. Da waren eh einige schwedische Leichen, die im Parkhaus standen.
Ja, das hast du jetzt wieder gesagt, aber ich kann...
Ja, ist doch so.
Ja, ist so. Du hast ja recht. Du hast ja recht. Das,
da verstehe ich gar nicht, dass sich der Sprit gelohnt hat, die aus Schweden hier runterzubringen.
Ja, kommen die denn dann aus Schweden?
Naja. Ja, natürlich.
Vielleicht kann es einer beantworten, was wir beide... also ich habe es optisch als sehr skurril empfunden. Da stand ein Strich 8 Coupé. Und Strich 8 Coupé kenne ich ja sogar einige, die haben vorne keine Kopfstützen. Dieser hier hatte aber Kopfstützen hinten. Vielleicht an die Spezies unter euch, gab es Kopfstützen hinten beim Strich 8
Coupé? Ich sag nein übrigens.
Ja, ich habe keine Ahnung. Es sieht hier ganz, weiß ich nicht, es sieht irgendwie komisch aus. Ich habe es auch noch nie gesehen vorher. Ja. Naja, und
der Frank blättert hier gerade auf seinem iPad das so durch,
ja,
und versucht krampfhaft ein Highlight zu finden, aber er findet keins.
Ja, was du mir auch nicht sagen konntest, aber wir haben es jetzt auch echt nicht vorher nochmal nachgeguckt oder gegoogelt, was so ein Alpha 75 TS 90 Otantani ist.
Aber keine Ahnung.
Ja, das würde er sich ja nicht ausgedacht haben, weil er weiß, vielleicht war es ein Sondermodell sonst wo.
Nee.
Meinst du nicht?
Nee.
Ja, also wir waren auf jeden Fall auf der Suche nach Erstlack, aber wir haben ehrlich gesagt nicht viel gefunden. Aber ein Highlight habe ich trotzdem. Und ich muss gestehen, also man geht ja so diese Rampen hoch, und eine Rampe weiter oben, als ich da nach oben gegangen bin, sah ich plötzlich, oh, ein Ferrari, 348.
Ja.
Und das dachte ich auch wirklich, bis ich davor stand und mein Kumpel dann zu mir sagte, ist gar keiner. Und ich denke, hä, wie ist gar keiner klar? Und dann
stand auf dem Nummernschild schon drauf.
Warte mal. Ja, ich hatte aber auf Nummernschild gar nicht geguckt.
Ja.
Und dann sehe ich, das ist eine Replika, ein Vector W48.
Ja, das ist noch nicht mal eine Replika. Das ist
das ist eigentlich eine Eigenkreation auf Basis der Optik eines 348, ne?
Ja, es ist der krampfhafte Versuch, so zu tun, als würde man Ferrari fahren.
Ja, ja. Aber,
hat dir gefallen?
Ja, es hat mir Folgendes gefallen. Also erstmal ist es der zuverlässigste Ferrari ever, weil unter dem Blechkleid steckt nämlich auch kein Pontiac Fiero, sondern ein Toyota MR2.
Ja.
Und der hat ja nun mal auch einen Mittelmotor, dieses Modell. Interessanterweise dann eben auch mit Targa-Dächern herausnehmbar. Und dieses ganze Auto... Der Zustand war auch ordentlich für so ein Auto. Der war wirklich ordentlich. Da waren keine Risse irgendwie im GFK. Die Innenausstattung waren schwarze Ledersitze. Das war alles in Ordnung. Und das Auto kostete 19.900 Euro. Jetzt muss man ja sagen, ein Toyota MR2 der Mittelmotor, das ist ja wirklich ein gefragtes Modell, der kostet heute schon in einem schlechten Zustand 10 und in einem guten Zustand deutlich mehr. Und hier hat man ein Auto, klar, dann braucht man unglaublich viel Selbstvertrauen, weil natürlich lacht jeder, der es erkennt. Aber er ist so dermaßen 90er durch diese hintere, also Leuchteinheit mit diesen Lamellen, dann eben diese Verbreiterung, so wie der 348 sie halt hatte. Ich muss gestehen, in der Gesamtheit, so schlecht ist das Auto nicht gemacht. Die Proportionen sind okay, ne? Sind jetzt kein Highlight, aber sind okay. Naja, fand ich für 19.900 Euro, kann man mal machen. Ja. Ist sicherlich kein Auto, was du in die Garage stellen würdest hier. Aber ich fand den Wagen ganz interessant.
Du wirst lachen, würde ich machen.
Ja?
Ja.
Also ich fand den, der war auch vom Zustand her wirklich nicht schlecht.
Ja, ich würde es machen, weil das sind Zeitzeugen, solche Autos.
So.
Das ist ein Zeitzeuge, definitiv, ob man das jetzt Auto haben will oder nicht, aber das ist ein Zeitzeuge, genau wie der KL BMW, der hier steht.
So ist es. Und ja? Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit den
Da gab es ja noch einen zweiten Umbau, das ja auf MR2 war. Es gab ja noch einen Vector. Es gab ja noch einen Vector auf Toyota Supra 3-Liter Turbo-Basis. Und der hat hinten, der sah so ein bisschen aus wie ein, der hat da hinten so breite Lamellen gehabt und so weiter. Dieser Vector, der große Vector sah aus wie ein Testarossa.
Ach was, okay.
Und in der letzten Variante dann mit so einem Heckspoiler wie der Testarossa Competition von König.
Das ja, war dann ja, aber ein diesen Vector. Integrierten. Ja, genau. Ja, genau.
Und es gibt es als auf Basis vom Toyota Supra 3 Liter Turbo gibt es auch einen Vector. Daher, das ist mir da, den kenne ich eher, wenn einer sagt Vector und Toyota, da, den hatte ich vergessen, den MR2, gab es aber auch.
Ja.
Aber du kannst auch, das Topmodell war der Testarossa Umbau.
Ja, Wahnsinn, ne? Wenn man bedenkt, so ein Supra, wie die heute gehandelt werden und der wurde damals dann quasi umgebaut zu sowas, das ist natürlich ein bisschen Sünde, ne? Ja, aber gut. Aber guck mal, ich habe Bilder gemacht, ne? Du hattest gar nicht reingeguckt. Jens ist immer so, wenn ein schlechtes Auto, da geht Jens, will er gar nicht auf 3 Meter rangehen. Also der geht daran einfach vorbei. Und ich mache dann manchmal noch ein Bild und jetzt guck noch mal die Lederausstattung hier an. Ja, er zeigt mir gerade ein Bild von dem Vector Competition. Boah, ja. Der ist auch echt krank.
Guck mal. Ja, der hat auch richtig Leistung.
Guck mal. Das ist der Sitz von dem 57i.
Ja, das war noch eine Fanta-Flasche von 1996 daneben.
Ja, aber guck doch mal an. Das, ich meine,
der ist tot,
oder?
Ja, ist genau. Tot.
Der ist tot.
Hier, Vector Competition.
Ja,
richtig Wahnsinn. Böse, ne? Und dann hier, 13.000 Euro mit TÜV.
Welches Auto ganz schön war, der war jetzt im Detail aber nicht wirklich richtig gut, aber der war, finde ich, vom Preis her fair, war der Lancia Delta HF Turbo.
Ja, den habe ich mir auch kurz angeguckt. Es geht.
Ja? Weil der Zustand war leider ein Ticken zu schlecht. Ne?
Genau. Mhm. War ein bisschen zu prickelig schon.
Ja, war auch mein Eindruck. War so ein bisschen, den hatte schon mal jemand 15 Jahre vergessen irgendwo, weißt du?
So, genau. Ja, so sah der aus.
Genau,
ja.
So sah der aus, ja.
Insgesamt ein interessantes Modell.
Ja, finde ich auch. Ist auch eins, was auch heute selten auftaucht, weil die sind dann tatsächlich auch in der Wurst gelandet, ne? Also die hat man nicht mehr, den Lancia Delta Integrale hat man immer auf dem Zettel gehabt, aber so ein HF Turbo, und das war ja auch ein schnelles Auto, 140 PS, also für die damalige Zeit, glaube ich,
warst du damit richtig gut. Das klingt jetzt so harmlos, aber zu der Zeit hatte ein Golf GTI 16V ohne Cut 139 PS. Du hattest
eben
ein PS mehr.
Eben, und das war ja damals ein richtig schnelles Auto.
Ja, du darfst nicht vergessen, der Lancia ist über 100 Kilo leichter.
Ja.
Ein Delta ist ein ganz leichtes Auto gewesen, wenn es kein Integrale ist.
Ja. Ja, das war schön. Und einer unserer Hörer, der mit einem 280 SE da war, in Weiß, mit einer ganz niedrigen Laufleistung, 57 gelaufen, auch ein schönes Auto. Das war ganz witzig, weil der hatte mir dann gesagt, Mensch, ich habe aber keine Reaktion gehabt irgendwie, keiner hat sich gemeldet. Ne? Der Preis ist auch etwas über 20, das ist natürlich auch ein ambitionierter Preis, aber das Auto mit 57 gelaufen, ist das schon grundsätzlich erstmal gerechtfertigt. Farbkombination muss man mögen, ist halt außen weiß und innen hellgrau. Naja, und der ist eigentlich dahin gefahren, um ein Auto zu verkaufen, aber ihm ging das wie so vielen. Gestern Abend schrieb er mir nochmal, er hat jetzt 2 Autos gekauft. Er hat den roten GTI gekauft, der da stand. Mhm. Ja. Und ein Auto, das wird dir auch Spaß machen.
Was
weiß nicht, ob du den
verkaufen?
Ein 280 SE, 126er.
Ach, das war der weiße.
Ja, genau, das war der weiße. Genau. Und er schrieb mir dann, ich konnte wieder nicht anders und hat den hier noch gekauft. Hattest du den da gesehen? Ich zeige Jens gerade ein Bild. Saab 900.
Ist kein 900. Das ist ein Saab, ist das 99.
Ist das ein 99?
Ja.
Oder aber den gab es mit dem Fließheck auch so?
Das ist kein Fließheck, der hat ein Stufenheck.
Sieht das jetzt nur so aus? Ist das sieht ein doofes so Bild? Aus. Bist du sicher? Genau. Oder ist das ein ganz früher 900er?
Nein, das ist kein 900er.
Okay.
Zeig nochmal.
Bist du sicher?
Ist größer?
Ich frage ihn sonst gleich.
Nein, ist kein 900er.
Aber das sieht doch hier hinten aus wie Fließheck.
Ist kein Fließheck, ist auch Stufenheck.
Gut, alles klar. Dann ist ein Saab 99. Den hast du aber auch nicht gesehen, ne?
Da standen so viele komische Autos rum.
Ja, ich musste Jens da wirklich so ein bisschen durchprügeln. Ach so, ach guck mal, der war ja richtig günstig. Der war auch ganz schnell verkauft. Da hatte ich noch gesehen, wie die ihn reingefahren haben am Donnerstag.
Auch ein geiles Auto von der Sache her.
Ein Nissan Sunny Limousine 4x4. Und ich sehe gerade, guck mal, den Preis. Kein Wunder, dass der weggegangen ist. Der hatte 109 gelaufen, ohne TÜV, aber mit H-Kennzeichen. 1.988 Euro.
Das ist genau das Baujahr 1988.
Und natürlich, ich sag mal, jemand, der Geld in der Tasche hat, der nimmt das Auto mit. Witziges Ding hatte, das was Schöne an dem Auto war, der war silber und hatte, war silber, ne? Oder war der weiß? Nee, silber.
Silbergrau,
genau. Und der hatte an der Seite halt auch noch komplett das Trimline-Dekor. Ja. Also auf beiden Seiten. Und das ist immer ein guter Gradmesser, weil wenn dann mal was nachlackiert wurde, Trimline wurde natürlich nicht erneuert, also fehlt es an einer Stelle.
Vielleicht wurde Trimline auch viel später erst montiert, jetzt zum Verkauf.
Ja, meinst du, das war noch so ein New Old Stock, irgendwo Trimline im Regal?
Ja, ja.
So?
Ja.
Für die Leute, die das nicht mehr kennen.
Hör mal, hier, hol mal da Zanni Trimline raus. Hier.
Trimline war.
Ist egal, passt vom Corolla auch.
Trimline war wirklich damals, das war so eine Mode. Und zwar genau hier, dieses Auto ist ja von 88, genau 88, 89, 90, ja, ja. Da war Trimline total angesagt. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was wir meinen, ist, das sind diese klebbaren Dekorsätze, die im Grunde so einen Streifen links, rechts auf das Auto zaubern. Und dann steht meistens auch der Schriftzug Trimline noch drauf.
Ja, wenn Trimline steht drauf, wenn das so größere, so grafische ja. Ornamente auch noch hat. So, ne?
Genau, ansonsten waren es oft nur ein Streifen. So, genau. Ne? Das, was in Amerika, muss man ja sagen, bei den echten, also bei den amerikanischen Autos, auch bei 107ern und wir haben es ja auf der Messe sogar bei 129ern gesehen, in Amerika machen die das mit einem Pinsel. Da gibt es so Pinstriper, die tatsächlich zu den Autofirmen kommen und dann dort an einem Tag, ich sag mal, die SL quasi mit einem Streifen versehen. Muss man mögen, ist aber präzise gezogen und wenn man das dann anfasst, denkt man, oh, ist ja gar kein Aufkleber, ist nur ganz leicht erhaben, weil es ist halt Lack. Ne? Typische amerikanische Geschichte gibt es in Deutschland nicht. Kann in Deutschland aber auch, glaube ich, irgendwie keiner so einen präzisen Pinselstrich in gerade. Das sind echt Künstler. Aber das Auto war cool. Ja, ich habe hier nochmal ein ganzes Bild davon. Hier, da ist er.
Ja,
mit den schönen alten Radkappen und so.
Ich fand ihn auch ganz cool.
Der war ganz cool. Und vor allem 4x4. Ich hatte irgendwo, das war der Witz, in irgendeiner der Autozeitungen, die wir in den letzten Wochen durchgeblättert haben, habe ich eine Werbung dafür gesehen und habe gesagt, ob jemals jemand so einen Nissan Sunny 4x4 gekauft hat. Weil so irgendwie Allradantrieb im Nissan Sunny ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das, was du vermisst, wenn das eigentlich Fronttriebler sind, oder? So.
Ja. Nee, die Motivation erschließt sie mir auch nicht so.
Nee. Gut, das war wahrscheinlich irgendwie dann so der Subaru-Gegner, ne? Der Angstgegner von Subaru. Ja, verrückte Geschichte. Ja, aber was auch auffällig ist, da wurden auch so ein paar Restaurationsbasen angeboten. Ein Käfer zum Beispiel, ein Jeanskäfer, der war echt, da können mal ein paar Stunden reinfließen, ne? Der war vom Zustand her wirklich, nicht mehr so toll.
Nee, aber ich habe mich gewundert, überhaupt querbeet, was die Käfer alle gekostet
ja,
haben.
Ja, die sind, ja.
Deshalb muss ich hier nochmal, nicht, dass ihr euch wundert, Preise korrigieren. Hier sind die Käfer zu billig. Ich mache die mal teurer jetzt.
Gute Idee.
Weil meine sind ja besser.
Gute Idee. Ja, war schon so. Das, ne? Die Käfer, aber das ist halt, glaube ich, auch so ein sehr spezielles Thema. Gute Käfer kosten auch echt gutes Geld. Das ist, glaube ich, ohne Zweifel. Jetzt weiß ich übrigens, welchen Audi du meinst. Du meinst den weißen hier, ne?
Ja.
Ja, okay. Ja, ich mag die Dinger gar nicht. Das ist so eine emotionslose Kiste. Die war in allem gut, aber irgendwie Emotionen hatte das Auto gar nicht. Das war für mich.
Ja, wenn er wenigstens einen Metallic-Lack hätte und eine Alufelge oder so, wäre es hier auch
nackt. Schlichte cool, Fichte, ne? Ja, aber das finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde nur bei dem Auto, bei dem Modell Audi, bei dem Audi 100, der war ja wirklich auch, der hatte viele. Innovation, Pro-Content und so weiter und so fort. Aber das war, also ich glaube, das Auto konntest du super als Ingenieur erklären. Ja? Der hatte viel Platz, der hatte einen großen Kofferraum, bla 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 bla. Aber Emotion gleich null. Ja? Emotion hatte dann allenfalls ein 200 Turbo Quattro und der hatte dann ja auch mit dem Audi 100 gar nicht mehr so viel gemein. Ja, von daher, ja. Hast du auch wahrscheinlich noch nie gehandelt, so ein Ding, ne?
Welchen?
Ein Audi 100? Nee, ne?
Nee.
Obwohl es da viele von gegeben hat. Und eins meiner Highlights, den hatte ich Jens dann auch noch gezeigt, ein riedgrüner 260 E124er ohne rechten Außenspiegel, innen mit dunkelgrünem Stoff, mit relativ Basisausstattung, 5 Gang hatte er, und eine Mittelarmlehne und ein Schiebedach. Aber auch das Auto, diese Farbwelt eines 123ers, riedgrün, dann dieser Kunststoff, der ja bei der allerersten Serie 124er waren, der die Stoßstangen nicht lackiert und auch die Scheinwerfer innen noch so grau. Sehr, sehr schlichtes Auto. Aber der hatte wirklich einen sehr, sehr schönen Zustand, hatte knapp unter 100 gelaufen und war dafür mit seinen 10,9 auch irgendwo fair. Also für jemanden, der Lust hat auf einen zuverlässigen Klassiker, bei dem man auch eigentlich keine technischen Probleme zu erwarten hat, ist das ein cool zu fahrendes Auto. Der war ganz witzig. Ja. Gab es für dich sonst noch irgendwie ein Highlight im Parkhaus, Jens? Nee, ne? Eigentlich, wie du schon gesagt hast, der Golf G60,
der
hat es dann nochmal rausgezogen. Ne?
Definitiv, das war das Highlight im Parkhaus.
Ja.
Der Golf G60 und der Francis Lombardi Fiat 850. Ja, der war auch, Frank zeigt mir gerade das Bild von dem Ford Econoline Van. Der war auch ganz cool, weil der so original und patiniert war.
Ja, also ein schöner 72er Ford Econoline, das ist ja für diejenigen, die es nicht wissen, das ist ein Bus mit einer, wie ich finde, einfach, ja.
Das ist eine charaktervolle
Schnauze. Ja, das ist gut, charaktervolle Schnauze, ja. Ja, weil schön ist es auch nicht, sondern nee, ist irgendwie so, genau, so ein bisschen bullig und selbstbewusster Ford-Schriftzug. Und der hatte eine mega coole Patina, weil er wirklich, du hattest es dann ja mal kurz nachgemessen, so Erstlack war. Mit all den Stellen, die so halt dazugehören. Und so einen Bus auszubauen, mega. Ja, und die Dinger haben halt einen V8, ne? Ist ja auch ganz nett. Meistens, glaube ich, ein 5-Liter V8. Und Servo-Automatik, Originallack, ungeschweißt, echtes California-Car, hat ein Blackplate drauf, wird dann wahrscheinlich sogar drauf gewesen sein. Cooles Ding. Seltenes Auto und finde ich, so für 17,9 Oboe, falls ihr das nicht kennt, wenn auf einem Preisschild steht 17.900 Oboe, dann heißt das, Jens, was?
Oh, best offer.
Genau, also macht Angebote. Ist so eine typische Art und Weise, in Amerika Autos zu verkaufen. Ich will das, aber mach doch mal ein Angebot. Das drückt das im Grunde aus. Ja, man kann nur sagen, Messe sehr gelungen, der ein oder andere, ich würde fast am liebsten den Podcast heute schneiden, wenn ich jetzt nicht mehr zur Messe fahre und heute schon senden, dann kann der ein oder andere ihn morgen, wenn er da wegfährt, schon hören, aber das reicht auch dann am Montag. Wir waren auf jeden Fall gerne dort und hatten Spaß, ne?
Wir hatten Spaß, guten Kaffee, leckeres Panini, gute Gespräche,
genau,
paar tausend Messe. Schritte gelaufen, gut organisierte Messe, schlechte Autos angeguckt.
Ja, leider habe ich viel zu wenig bei den, also Teilehändler habe ich zu wenig geguckt.
Ich gar nicht, hatte irgendwie keine Zeit.
Nee,
ne? Das kriegt man nur, wenn man sagt, okay Leute, ihr könnt jetzt hier alle reden und machen, ich gehe jetzt mal alleine los.
Ja, stimmt.
Dass man alleine mal in so, aber dazu ist es gestern nicht gekommen. Aber ganz ernsthaft, ich brauche keine Teile, ich hätte mir nur irgendeinen Scheiß gekauft, den ich gar nicht brauche.
Ja, ich hätte auch wieder irgendwas nach Hause geschnappt, ja. Wo meine Frau dann sagt, ja. Pass mal auf, bleib mal gleich draußen stehen am liebsten.
Alles gut.
Ja. Nee, von daher, das passte. Ich kann nur empfehlen, die Bremer Oldtimer Classic Messe, die lohnt sich tatsächlich auch mal eine weitere Anfahrt. Es war eine sehr, sehr positive Stimmung und ich habe echt nur Gutes gehört. Ich bin gespannt, wie es heute ist. Ich habe gerade ein Bild geschickt bekommen, das muss ich mir nochmal angucken. Ich glaube, es ist relativ voll. Haben wir ja nun schon gehört. Und ja, es ist voll, definitiv. Und es ist schlechteres Wetter als hier. Hier schien ja eben die Sonne, also heute Morgen war das ja allerdings extrem frisch. Ne? Gestern waren 10 Grad, heute sind es 0. Ne?
Ja?
Ja.
Also.
Naja, wir haben ein Quartettgeschenk gekriegt von Torge. Das könnten wir heute mal spielen.
Ja.
Das macht es uns auch leicht, weil das Quartett heißt Renault contra Fiat.
Cool.
Weißt du was? Wir könnten das so machen. Du ziehst eine Karte, ich ziehe eine Karte und wir gucken, wer gewinnt.
Okay.
Wir haben mich angeguckt, also, macht das Sinn? Okay. Ich muss dazu sagen, hinten sind die Renaults. Ah. Hältst du mir die auch nochmal hin?
Das ist doch Quatsch so rum, das kommt aufs Gleiche raus.
Wie, was meinst du jetzt?
Ja.
Mit so rum? Also, so, ich habe einen. Sehr schön.
Hm? Du hast einen Renault.
Ja, ja klar, ich habe einen Renault, du hast einen Fiat. Weil das nicht durchmischt ist, sondern erst kommen die Fiat, dann kommen die Renaults. So, wer fängt an? Und einen Wert zu sagen?
Ach, mit Wert?
Ja, mit Wert. Wir spielen so, wie wir...
Ach so, okay. Ich habe 95 PS.
Ah, ich habe 60.
Okay. Passt schon, ne? Ich hab
verloren. Hättest du schon gewonnen, ne? Ja. Hättest du schon gewonnen. Wie viel hast du? 95 PS?
Ja. 0 auf 113 Sekunden.
Ja, bin ich bei 17 Sekunden. Bin ich auch langsamer.
170 Höchstgeschwindigkeit.
152.
1592 Kubik.
Okay. Meiner 1289.
Vierzylinder.
Vierzylinder.
930 Kilo leer.
Boah, und dann ist mein Auto auch noch schwerer, ey. 965 Kilo.
Okay.
Ist ja Wahnsinn. Ja. Gut, dann ist dein Auto... Boah, was kann das denn sein? Warte mal. Kommt man da drauf? Also ich muss mal doof fragen. Kommt man da drauf? Ja. Weil das sind ja... Ja? Ein 124er Fiat?
Hm?
124er Fiat?
Ja.
Was, ja? Ja. Ernsthaft jetzt?
Ich habe genau das Auto.
Nicht dein Ernst?
Ja. Und du auch?
Nee, ich habe...
Hast du ein R12?
Nee.
Nee.
Nee, ich habe was Schöneres.
Was Schöneres
ja.
Ein R12? Mhm. Ein R15?
Ja.
Echt?
Ja, ein R15 TL. Bei dem Bild hier, bei dem ich immer sage, es sieht aus, als hätte man ein Modellauto auf Steinen fotografiert. Es sieht total unecht aus, das
ja,
Bild.
Ja, das stimmt, ja.
Ja? Es ist ein bildschönes Auto, aber quasi auch nicht marktexistent.
Ich habe mal ein R15 TL verkauft.
Hast du erzählt? Ich kann es mir gar nicht glauben.
Das Geilste sind die Rundinstrumente in so vier Tuben. Aber er hat gar nicht vier Rundinstrumente, sondern das sind dann so, in einer Tube sind dann nur so ein paar Lichter drin.
Ach so, es sieht nur so aus.
Ein paar Igel-Lights.
Ja, ne? Ja, der ist aber cool.
Ja, das ist ein 124T Spezial, ist ein Alpha-Killer. Das ist ein extrem schnelles Auto gewesen.
Geil.
Da ist nämlich ein 1600er Doppelnockenmotor drin.
Ja, man merkt das ja an den Werten. Das war damals ein richtig schnelles Auto. Ja. Ne?
Der T Spezial hat auch zwei schöne große Rundinstrumente. Sonst hat der 124er ja nur so ein Balkeninstrument gehabt. Und auch nur der T Spezial hat hier diesen Doppelscheinwerferkühlergrill mit dieser Strebe drin. Daran erkennt man den eigentlich. Ist selten. Ich kenne auch keinen guten Wagen, ehrlich gesagt. Finde ich auch mega cool. 124T Spezial Limousine. Im Endeffekt die Fahrleistung wie ein Fiat 124 Coupé, weil das der Motor auch ist. Ne?
Ja, ich müsste jetzt mal gucken, was das Pendant dazu von Seat war damals.
Das gab es nicht, glaube ich, so sportlich mit dem Motor.
Ja, okay. Ich muss das einfach mal erforschen.
Bei den Spaniern, die sehen nur so aus, die haben dann aber keine Leistung. Wie das
möglich.
Bei dir auch ist.
Ja, das sehe ich jetzt mal als Kompliment.
Ja.
Na, aber schon, ich kann mich an solche Modelle erinnern, die eben auch Leistung hatten. Und man kann das immer, finde ich, gut erkennen. 95 PS zu 930 Kilo, das ist halt ein ordentliches Verhältnis.
Ja, hier steht der 0 auf 113 Sekunden. Und ist jetzt die Frage, was für ein Getriebe ist. Aber wahrscheinlich ist er schneller auf 100 gewesen. Also vom Leistungsgewicht her ist ja ein 10-Sekunden-Auto schon.
Aber was hat man hier gemacht? Hat man das Dia falsch rum eingespannt oder ist das ein Rechtslenker?
Nee, ist vielleicht falsch rum. Der Fiat trifft so, ist er falsch rum.
Ja.
Der ist auch so.
Ja, siehst du, das ist aber auch geil, ne? So, worauf haben die damals geachtet, wenn die solche Kartenspiele gemacht haben?
Ja, das ist eine Frage.
Oder?
Auf nix.
Nee, ernsthaft. Ich sag ja immer wieder, wir müssen mal eins machen. Ja, schade. Aber auf jeden Fall haben wir coole Dinger hier rausgezogen. Ja, Renault gegen Fiat, da gab es ein eigenes Quartett für. Das war ja auch sehr Special Interest. Ne?
Frankreich gegen Italien.
Ich glaube,
die beiden waren ja in Anführungsstrichen Importeure Nummer 1 auch in Deutschland damals.
Ja, okay.
Da hat man sich ja drum gestritten in den Werbeanzeigen, wer denn in diesem Jahr Importeur Nummer 1 war.
Stimmt.
Gab's so, ne?
Ja, stimmt.
Und dann gab es früher auch immer, wenn, da gab es immer diese Wahlen, so Europa, Auto, bla bla bla.
Goldenes Lenkrad?
Nicht goldenes
Vorher,
Lenkrad,
ne?
War was anderes.
Das war vor dem goldenen Lenkrad.
Und dann hattest du immer unten so europäische Flaggen so in so halb rund stehen, nee, mit einer Zahl.
Ja, Importeur des Jahres. Ja, genau. Ja, 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 du hast recht. Ja. Und dann waren da so Lollipops mit den Landesfahnen.
Ja, ja, genau.
Ja, ja, ja.
Kannst du mir den Werbeanzeigen.
Und das haben die dann, genau.
Ja, und war so, wer ist denn Importeur des Jahres?
Ja.
Ach nee, jetzt ist Mazda, Mist. Aber ich will, nee, ich habe jetzt Fiat, wir werden, oder nee, Renault. Und Renault und Fiat waren
und dann ja immer ganz noch mal vorne. So, wir müssen noch mal 850 Tageszulassungen genau. machen am 31.12.
Genau. Damit wir Importeur des Jahres werden.
Genau. Mal gucken, wer die Dinger dann kauft, aber
ja, ist egal.
Hauptsache, wir haben diese
genau.
diesen Titel. Ja, also für uns.
Ach übrigens, apropos Importeur des Jahres, was ich toll fand, ich habe mal den Amalfi im Original gesehen.
Ja,
der war ja da
gut, dass wir den nicht vergessen haben.
Oh, gut, dass wir den nicht vergessen haben. Über den Amalfi hatte der Wolfgang Blaubeer geschrieben, deshalb stand er da auch,
ja.
Weil Wolfgang Blaubeer hatte einen kleinen Messestand, der
genau.
hat sein Buch
sein
da.
Buch, genau.
Ich habe in einem Anfall in der Bierlaune das Buch gekauft und direkt bezahlt bar. Jetzt schickt es mir dann zu.
Ja.
Ich meine, ganz ernsthaft, er hat mir das in die Hand gedrückt. Das wiegt 500 Kilo, das Buch.
Ja, aber das ist ja nicht ein Buch, das sind ja vier Bände.
Ja, aber das kostet doch 489 Euro.
Ja.
Aber ganz ehrlich, das ist so geil
gemacht. Hättest du mal einen weniger genommen in der Whisky Lounge.
Nee, ganz ernsthaft. Das Buch ist der Ober, also dieses,
ja,
das
Highlight.
Ist ein ja, ja. Highlight, dieses Werk.
Ja.
Also großer Kniefall vor Wolfgang Blaubeer, was dieses Werk angeht.
Ja. No? Trotzdem nochmal einmal zurückkommen auf den Amalfi.
Ja.
Vielleicht für unsere Hörer, die das nicht wissen. Also es gab ja damals eine Serie, im deutschen Fernsehen
PS.
Und die handelte davon.
Hieß PS.
Genau, und die handelte davon, dass jemand sich ein Auto kaufen wollte und eigentlich wollte er, glaube ich, ein Fiat kaufen und hat sich dann überreden lassen, diesen Amalfi zu kaufen.
Ja, das Coole ist, die Serie spielt in Darmstadt, gab es auch ein Autohaus Amalfi, wurde aber in Hamburg komplett gedreht.
Ah, ja, cool.
Ja, ja. Ist gar nicht dafür gedreht.
Und das Verrückte bei der Geschichte ist jetzt, dieses Auto, was damals quasi auch für die Serie ja umgebaut wurde, das hat jetzt jemand nachgebaut, der war auch dort, hat das auch gezeigt und wirklich sensationell auch, wie er es gemacht hat. Ne? Also handwerklich, das Auto hat einen super genialen Zustand. Man erkennt, wenn man Autos kennt, so ein paar Sachen, aber vieles auch nicht. Und er musste sich ja auch alles zusammensuchen.
Basis ist ein Fiat 132, das sieht man.
Basis 132er Fiat, dann hat er Rückleuchten von einem Strich 8er, dann hat er Zierleisten unten von einem BMW.
Kühler kriegst du, glaube ich, VW Passat, ne, vorne.
So, und also ganz durchmischt, sieht aber, wenn man ihn jetzt so sieht, könnte es das Auto gegeben haben.
Ja.
Und jetzt kommt der Witz, dann sind da halt auch noch, und die waren wahrscheinlich damals dann auch in der Serie für den Showroom so geprintet, so Werbebilder
ja.
und auch Prospekte von ja. dem Auto, obwohl es das Auto nie Kein, gab.
Ja.
Und so steht das da, ne? So präsentiert mit Prospekten, dann im Hintergrund und so wie es hätte damals sein können.
Ja.
Und ich wette, es gibt ja ganz viele Menschen, junge Leute, keine Ahnung, die PS die nicht kennen, die gehen da vorbei und denken, guck mal, so ein Amalfi, das ist ja auch ein interessantes Auto.
Ja,
ne? So,
genau.
So, Mensch, habe ich noch nie gesehen. Ne? So, oh Mensch, wo gab es den denn? Ja. Ne? So, ah, ist ja ganz gut gemacht, weil ja. der hat ganz coole Türgriffe auch. Wovon sind die Türgriffe?
Ich weiß es nicht.
Vielleicht von, also die sehen sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr massiv aus. Ne? Super schön gemacht, also auch eine tolle Optik. Vielleicht sind die tatsächlich von einem alten Kühlschrank, sage ich jetzt mal ganz blöd. Also,
oder die kommen tatsächlich vom Amalfi.
Ja.
Und mit diesen Gedanken entlassen wir euch jetzt langsam.
Von der Amalfi-Küste.
Die kommen ne? von der Amalfi-Küste, von einem Blechkünstler.
Ach ja. Ja,
schön war's.
Ja, wir wünschen euch eine schöne Woche. Und
ja, und nochmal danke Frank Ruge für alles.
Frank, ja, mega, mega, mega. Wir sind große Fans und ich bin echt gespannt. Meistens stehen ja dann schon Montag, Dienstag die Zahlen fest. Könnte ja ein Rekord sein.
Könnte ein Rekord sein.
Ja. Also, in dem Sinne, wir würden uns freuen, wenn es so ist.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de, falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt. Genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.